Der Titel dieser Predigt lautet An jenem Tag. Der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt, so lautet unser heutiger Text aus dem Buch Prediger, Kapitel 7, Vers 1, zweiter Teil. Es ist ein Thema, das mich schon immer bewegt hat und jetzt aus aktuellem Anlass, wo ich in ein paar Tagen mein 65. Lebensjahr vollenden werde, umso mehr. Einen Anlass zum Feiern sehe ich darin genauso wenig wie in den Jahren davor, denn A-E-I-O-U, alte Esel, jubilieren ohne Unterlass, so sagte mir einmal ein weiser alter Herr, als ich selber noch sehr jung war. Diesen Satz habe ich nie vergessen. Und in den letzten Jahren ist er mir als Warnung deutlicher denn je vor Augen gestanden. Ein Freund des Geburtstagsfeierns war ich sowieso nie, aber nicht nur deshalb. Ich hatte nie ein gutes Gefühl dabei, denn ich persönlich halte es für einen Unsinn, wenn ein Mensch, der von klein auf, Tag für Tag, Sünde um Sünde anhäuft, wenn der dann diese seine ganze, zumeist vergeudete Zeit auch noch feiert. Wie so ein Tun vor Gott aussieht, mag aber jeder für sich selber überlegen. Aber trotzdem, man wird mir auch heuer wieder gratulieren. Aber zu was? Dass sich der Abstand zur biblisch festgesetzten irdischen Lebensgrenze mit Gottes Hilfe weiter erfolgreich verringert hat? Ja, schlau wär's ja als Motiv. Aber wer wagt es wirklich, an dieses Thema so heranzugehen, dass seit Jahrtausenden nahezu jedem Menschen ein lebenslanges Tabu bleibt, bis es für ihn persönlich zu spät ist? Es müsste das schon jemand sein, der sich dessen ganz sicher ist, was nachher kommen wird für seinen Mitmenschen, der seit Jahren neben ihm und mit ihm auf das Sterben zugeht. Es müsste einer sein, der aus gutem Grund ganz genau weiß, dass jener Mensch nicht ins Gericht kommen wird, weil Gott selbst es ihm verbürgt hat in seinem Sohn. Daher die Frage: Dieses Wort Gottes, der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt, kannst du dich dem wirklich voll inhaltlich anschließen? Das muss man ja wohl, möchten wir uns selber sagen, vielleicht auch als Flucht nach vorne, überhaupt je älter unser einer wird, umso näher der Tag des Heimgangs kommt. Oh ja, sogar ganz zu Recht muss man, wenn es ein Heimgang ist. Wenn aber jemand, der diesbezüglich keine Hoffnung und keine Zukunft hat, wenn der seine Geburtstage weiterfeiert, weil er darauf aus ist, seiner Lebensspanne noch etliche Ellen hinzuzufügen, dann ist das menschlich verständlich. Aber haben tut er letztlich nichts davon, außer mehr und noch mehr Sünden. Mit dem Bedenken bezüglich des Feierns des Jahrestages stehe ich nicht allein da. Es gibt da nämlich einen uns allen aus der Bibel recht gut bekannten Mann. Es ist jener, den Gott als gottesfürchtig wie keinesgleichen bezeichnet hat. Der hatte, wie man liest, berechtigte Befürchtungen diesbezüglich um seine Kinder. Und da steht: Seine Söhne aber pflegten einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten, jeder in seinem Haus und an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden auch ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer dar für jeden von ihnen, denn Hiob sagte sich: Vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. Ja, warum hat Hiob so gehandelt? Hat er als Familienvater befürchtet, dass diese irdische, diese diesseitige Orientierung seiner Kinder irgendwann Folgen haben könnte? Hat das eventuell auch mit der Einstellung von Hiobs Frau zu tun, als Mutter, als Erzieherin? Ihre spöttische Aussage zu ihrem schwerkranken Mann wurde ja schriftlich festgehalten. Hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Na, was machen sie aus, diese Einstellungen, die von Hiob, die von seiner Frau und jene seiner Kinder in Bezug auf das Wort, der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt? Hat Hiob recht gehabt mit seinen Bedenken und Befürchtungen? Leider ja. Schon wenige Verse später ist er bereits da, der Tag des Todes für seine Kinder. Das Wort sagt, während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, da kam ein heftiger Wind drüben von der Wüste her und erfasste die vier Ecken des Hauses, so dass es auf die jungen Leute stürzte und sie starben. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Wie würden wir jetzt gedanklich, vor allem vom Glauben her, ansetzen bei dem Wort, der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt? Und all die Menschen, die wir persönlich gekannt haben, die schon vor uns gestorben sind, wie viele sind es wohl gewesen von ihnen an Zahl, in Prozenten, die diesem Wort zu irdischen Lebzeiten wirklich zugestimmt haben? Denn sogar eine nicht geringe Zahl von biblischen Auslegern hält dieses Wort Salomos für eine rein menschliche Aussage und nicht für Gottes Wort. Aber ist das nicht erst recht ein völliger Unsinn, wenn ein Mensch, der keine Hoffnung hat, dass es ihm nach dem irdischen Todestag besser ergeht, dass gerade der aus menschlicher Überlegung heraus sagen würde, der Tag des Todes sei besser als der Geburtstag? Und dann in Kürze mit den anderen Toten auf sein Gericht zu warten in der Hölle? Ein Schwerkranker, der wird sich nach der Erlösung von seinem Leiden sicher sehnen. Ja, aber wenn die Pein nach der Sterbestunde dann noch vergrößert wird? Im 16. Kapitel des Lukas-Evangeliums spricht der Herr Jesus von einem, der reich war an irdischen Gütern, der sein Lebtag wohl auch viel zu feiern gehabt hat, der sich dann aber im Totenreich in einer furchtbaren Pein wiederfindet. Und was noch viel schlimmer ist, er sieht sich für immer einer unüberbrückbaren Kluft Gott gegenüber. Also kann es ja nur ein geistlich vernünftiges Wort sein, für alle, die die Wahrheit lieben, dieses Wort für geistlich Arme, der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Es kann nicht von einem Menschen nur so vor sich hingesprochen sein. Es kann nur von Gott kommen. Es soll zum Nachdenken anregen. Es soll uns zu Christus führen. Nur einmal angenommen, es würde einen Menschen geben, so wie Gott ihn wünscht. Einen, der vor Gott als völlig normal angesehen würde, einen Menschen, dem von klein auf bewusst gewesen wäre, dass er ein Sterbender ist, so wie es in Wirklichkeit ja uns allen bestimmt ist, ob normal oder nicht. Auch ich spreche ja hier jetzt als Sterbender zu anderen Sterbenden. Der normale Mensch vor Gott würde sich sein Leben lang darauf vorbereitet haben, oder? Warum? Weil er normal ist und weil die Zeit kurz ist, die Ewigkeit aber lang. Er hätte, als normaler Mensch wohlgemerkt, er hätte sich frühzeitig, er hätte sich rechtzeitig, so früh es nur ging, zu Gott gewandt, er hätte das Rettungsangebot in Christus angenommen, das heißt, er hätte mit Gottes Hilfe, die ihm ohne Zweifel vom Herrn her zugekommen wäre, Buße getan, zu Deutsch völlige Sinnesänderung, konsequente Kehrtwendung und hätte an das Evangelium vom Sohn Gottes geglaubt. Und zwar in der Tat. Warum? Weil er normal wäre, als Mensch vor Gott. Ja, und er hätte in der Folge natürlich leiden müssen auf Erden. Schon deswegen, weil so einer Jesu Namen und sein Heil verkündigt und weil sein Leben dazu gepasst hätte. Er selber hätte sich für nichts geachtet, nur für mitgestorben mit Christus am Kreuz. Er hätte für sich keine Ehre gesucht, nur die Ehre Gottes. Damit wäre er mit dem halbherzigen Christentum, mit jedem lauen Nachfolger, mit jedem ehrsüchtigen Würdenträger in irdischen Gemeinden in Konflikt geraten. Irgendwie wäre man ihn dann auch losgeworden, diesen normalen Menschen, Aber all das hätte ihn nur noch fester gemacht und ihn immer tiefer in Jesu Arme getrieben. Das ist ein schönes Bild, der normale Christenmensch, nicht wahr? Aber nicht nur das. Denn eben dieser Mensch, ob Mann oder Frau, hätte so sein Lebtag lang in Wort und Wandel diesen für andere fragwürdigen und gefürchteten Satz bestätigt: Der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Und fürwahr, genau so hätte er es auch gelebt und erlebt. Paulus stimmt dem sinngemäß zu im Heiligen Geist, und auch das ist keine menschliche Floskel, als er in Philippa 1 sagt: Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Und bald darauf im selben Brief, im 3. Kapitel, sagt er: Und ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Es ist das eine sichere, tatsächlich erreichbare Realität, die Paulus hier für uns verkörpert. Der vorhin vor unsere Augen gemalte normale Mensch, der setzt uns die Latte natürlich zu hoch. Aber er existierte doch. Es gab ihn ein einziges Mal in einer einzigen Person, um unsertwillen. Es war der Sohn des Menschen, Jesus Christus, der zwar niemals eine Gesinnungsänderung nötig hatte, als der normale Mensch vor Gott, der sich unsertwegen aber dennoch taufen, untertauchen ließ, zuerst im Wasser des Jordan und dann reell im Tod. Er, das Leben selber, er, der das Leben gibt, er hatte einen Tag der Geburt und er hatte einen besseren Tag des Todes. Für uns, für den Sohn Gottes, der den Tod vorher gar nicht gekannt hat, für ihn hat also dieses Wort, der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt, in seinem Erdendasein tatsächlich volle Gültigkeit und Berechtigung erlangt. In erster Linie für ihn und in ihm für uns. Es steht daher mit vollem Recht in der Bibel dieses Wort, 7-mal geläutet und bestätigt von Gott selber. Und jetzt gilt dieses Wort tatsächlich für uns. Wer es fassen kann, der fasse es. Es gilt für jeden, der in Christus ist und in Christus bleibt. Und deshalb am eigenen Todestag in Christus im Paradies erfunden werden wird. Es ist also höchste Zeit, uns Gott zu nahen mit der Bitte, dass er uns dieses Wort in uns lebendig und real macht. Denn das Sterben, das wird vor unserer eigenen Ablaufzeit ja nicht aufhören. Es wird weiter gestorben und gestorben werden, bis du und ich, bis wir schließlich alle an der Reihe waren. Der Tod, der wird ja erst als letzter vernichtet. Sollte da jemand auf die persönliche Entrückung hin hoffen wollen, was wäre für dich denn im Grunde dabei anders? Ausgenommen die sofortige Verwandlung in der Luft. Hinterher ist dieses Wort doch für den in Christus Gestorbenen wie für den Entrückten gleich. Dieser Tag ist besser als der Tag der Geburt. Entweder darf ich Jesu Zusicherung in Johannes 11,25 glauben, dann gilt mir in Christus auch das Wort aus Prediger 7,1. Oder beides gilt nicht für mich. Das eine ist vom anderen ja nicht zu trennen. Und hat das herrliche Wort aus Jesu Mund Gültigkeit für mich, als dann steht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Dann gilt für mich auch, der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Jeder aber, der ohne Christus stirbt, hat ja keine Hoffnung. Nicht in seiner eigenen Todesstunde und erst recht nicht im Moment der Entrückung der Glieder des Leibes Christi. Entweder bin ich jetzt schon im Reich Gottes und ein Glied am Leib Christi und mein Name ist im Himmel angeschrieben, oder mein Name wird getilgt aus dem Buch des Lebens. Dann werde ich an jenem Tag meine Augen im Totenreich erheben, in großer Pein und auf das ewige Verderben im Gericht vor dem weißen großen Thron zu warten haben. Das jetzt nicht geklärt zu haben, diese Angelegenheit aufzuschieben, das wäre mehr als glatter Wahnsinn. Denn was weißt du, was morgen ist mit dir? Muss Gott wirklich zu uns sagen: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern?
Zuallererst muss für einen Menschen das eine geregelt sein. Ich muss das Angebot Gottes zu meiner Rettung angenommen haben, zuvor aber muss ich Buße getan haben. Nicht einfach glauben, wie oft in heutigen Evangelisationen gesagt wird. Der Glaube ist ja Gottes Gabe. Den erhalte ich nicht vor der Gesinnungsänderung und Bekehrung durch Gott. Etwas meinen, etwas für hilfreich halten, das tun ja alle Religiösen. Für Gott ist das aber kein Glaube. Denn Glauben kann sich niemand nehmen, der muss von Gott gegeben sein. Gott zieht ja selbst zu seinem Sohn, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe. Aber außerhalb jener kleinen Herde, die sich ernsthaft zu Christus rufen lässt, da heißt es ja leider reihum, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und so herrscht ein anderer weiter über diese Menschen und damit die Angst vor dem Todestag. Der bleibt dann so lange wie möglich unerwähnt und wird ignoriert, solange es geht. Das Wort Gottes bietet demgegenüber aber immer noch das Leben an, das ewige Leben in Christus. Keiner kann also jetzt sagen, Gott will mich verloren gehen lassen. Das hätte Jesus nämlich sehr viel billiger haben können. Noch ruft er aber zur Umkehr und zum Leben. Noch. Es ist das Reich Gottes, das Reich der Himmel, das denen verheißen ist, die in Christus erfunden sind und in ihm ewig leben werden. Und dieses Reich der Himmel ist in der Person Jesu Christi gegründet. Aufgerichtet ist es in denen, die ihm angehören, schon hier auf Erden, auch wenn Christus jetzt im Himmel ist. Und der Herr hat in seiner ersten Predigt sofort diese zwei Komponenten hervorgehoben. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Somit ist seit dem ersten Kommen Jesu das Reich der Himmel gegenwärtig hier auf Erden. Bestätigt und eingeweiht ist es dann zu Pfingsten geworden durch das Kommen des Heiligen Geistes. Und heute schon zum Reich der Himmel zu gehören, ist für uns unbedingt erforderlich. Herrscht Christus nämlich nicht in mir, hat Gott mir nichts zu sagen, ist in mir kein Glaubensgehorsam vorhanden, dem Vater und Christus und seinem Wort gegenüber, dann kann ich kein Bürger des Reichs der Himmel sein, dann hat er in mir nichts. Bleibe ich außerhalb seines Reiches, dann werde ich auch beim Sterben und darüber hinaus in der Gottesferne bleiben. Bin ich aber in Christus, dann bin ich ja nahegebracht, so steht es in Epheser 2, bin Gottes Kind und damit ein Bürger seines Reichs. Folglich muss mein irdischer Todestag, meine letzte Sekunde hier auf Erden, besser sein als der Tag meiner Geburt. Denn der Tag meines Todes, der endet für mich im Paradies. Bei meinem Herrn, so hat es sein Wort der Wahrheit kurz vor seinem eigenen Tod befohlen. Dieses Wort, das wir heute betrachten, hat wie gesagt ursprünglich nur auf ihn, auf den einen gepasst, auf Christus. Aber in seiner schwersten Stunde, kurz vor seinem Tod, hat er es gleich einem anderen angepasst, einem Verbrecher. Und damit ist es auch uns angepasst und gilt für unsere schwerste Stunde. Der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. In und durch Christus haben wir damit alle Festigkeit und rechtes Verständnis dafür. Gott baut heute noch die Gemeinde aus lebendigen Steinen auf seinen erwählten Felsen, der der Grund und Eckstein ist, auf Christus. Diese Gemeinde ist hier auf Erden schon himmlisch in ihrer Stellung und Hoffnung und wenn sie vollendet ist, nimmt der Herr sie heim in den Himmel, so steht es im 1. Thessalonicher 4. Das Reich, das nicht von dieser Welt ist, ist aber in der Welt, wiewohl in seiner jetzigen Form noch immer durchsetzt von mancherlei Unkraut, wie der Herr sagt. Aber dieses Reich wird auch im tausendjährigen Reich weiter bestehen. Und schlussendlich wird es das ewige Reich sein, das Christus dem Vater übergibt. Was sind denn nun die Aussagen im Alten Testament, die uns einen Ausblick auf dieses Königreich der Himmel gestatten? Was die Sünde betrifft, von ihr heißt es im Alten Testament, sie ist nicht mehr. Sie gehört zu dem Alten, zu dem, was vergangen ist, so in Jesaja 43 und 65. Ihrer wird nie mehr gedacht von Gott, auch in Jesaja 43. Unsere Missetat, heißt es, ist versöhnt und zugesiegelt, steht in Daniel 9. Sie ist in die Tiefe des Meeres geworfen, steht in Micha 7, ist wie eine Wolke vergangen, verschwunden wie ein Nebel, beides in Jesaja 44. Auf einen Tag, heißt es, wurde sie weggetan. Gesucht werden kann sie zwar noch, aber gefunden wird sie nicht mehr, sagt uns Jeremia 50. Im Neuen Testament geht es nicht minder deutlich her, was die Sünde betrifft. Da heißt es, Christus hat in seinem Opfer unsere Sünden an seinem Leib hinaufgetragen ans Kreuz, im 1. Petrusbrief. Er hat uns abgewaschen von unseren Sünden mit seinem Blut, steht in Offenbarung 1 und 1. Korinther 6. Unser alter Mensch ist samt Christus gekreuzigt, damit der sündliche Leib aufhöre und wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen, steht in Römer 6 und Galater 2. Auf diesem Gebiet der Gnade, im Reich der Himmel, kann die Sünde uns nicht mehr verdammen. Alle, die durch Gottes Gnade Buße getan haben, das heißt ihre Gesinnung geändert haben, und die an das Evangelium vom Sohn Gottes glauben, für alle diese, die jetzt in Christo Jesus sind und bleiben und die nicht nach dem Fleisch leben, gibt es keine Verdammnis mehr. Es ist ein herrliches Reich, das Reich der Himmel, wo Gott der Vater für die Seinen auf dem Gnadenthron und nicht auf dem Gerichtsthron sitzt und das Lamm Gottes neben ihm, Jesus, der für uns gestorben ist. Wir dürfen ja dafür halten, dass der eine für uns alle gestorben ist, woraus folgt, dass wir in ihm alle gestorben sind. Ohne jedes eigene Verdienst unsererseits, ohne die geringste Würde in oder an uns, dürfen wir also jetzt die Frage stellen, wer will verdammen? Denn Gottes Antwort lautet, Christus ist hier. Und es sagt mehr aus als tausende Erklärungen. Wir gehen einer herrlichen Zukunft entgegen, um seinetwillen, um Christi willen. Und schon hier, unter der Wirkung seiner Gnade an uns, gehen wir bis hin zur völligen Offenbarung der Kinder Gottes hin zur Ewigkeit. Investieren wir noch ein wenig Zeit zum Betrachten der Güter, die uns das Reich der Himmel schon im Irdischen zurechnet. Woher die Güter und für wen die Güter und wem die Verheißungen? Immer zuallererst und überall dem Christus, wie wir in der Heiligen Schrift ja alles Gute prinzipiell nur auf ihn gemünzt finden, in den Psalmen, in den Propheten, im Neuen Testament, im gesamten Wort Gottes. Nun ist aber der Christus aus freien Stücken aber nicht ein Einzelner geblieben. Er ist eine Gemeinschaft, er das Haupt und an ihm sein Leib, wie das Wort sagt aus 1. Korinther 12, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Wie sich zuerst alles Gute, Gottes Wort, alle Verheißungen auf ihn allein bezieht, auf seine Person und dann aber auch auf die Seinen in ihm, so bezieht sich auch sein eigenes Wort vom Weizenkorn zuallererst einmal auf seine Person. Und so ist es auch hier die Tatsache, weil er überall für uns als Erstling, als Durchbrecher vorangeht, wäre er, dieses wunderbare Weizenkorn, nicht in die Erde gefallen und gestorben, dann wäre es allein geblieben. Jetzt aber bringt es viel Frucht. Christus ist nicht mehr alleine. Und darum heißt es, er ist aufgefahren in die Höhe und hat das Gefängnis gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben, in Epheser 4. Und darum heißt es weiter, siehe, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat, in Hebräer 2. Und darum heißt es auch in Epheser 1, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte, in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Und zweimal betont Paulus darum in einer einzigen Aussage, dass in Christus alles denen zu eigen ist, die Christus angehören, die seinem Leib, der Gemeinde, zugezählt werden, deren Namen im Buch des Lebens des Lammes stehen. Da sagt er aus gutem Grund im 1. Korintherbrief, so rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles gehört euch. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles gehört euch, ihr aber gehört Christus an, Christus aber gehört Gott an. Und Gerechtigkeit ist uns zuteil geworden. Ja, was für ein Geschenk, nicht eine ohnehin mehr als fragwürdige Gerechtigkeit vor den Menschen, nein, sondern vielmehr die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Also nicht eine, die wir uns hätten erwerben können, sondern eine, die uns bereits erworben worden ist. In Christus ist uns Friede mit Gott zuteil geworden. Das ist das nächste höchste Gut. Christus hat in uns erworben, er, der Friedefürst, der zwar von sich gesagt hat, dass er in diese Welt nicht den Frieden bringe, sondern das Schwert, von ihm heißt es aber für uns, es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen, im 1. Kapitel des Kolosserbriefs, und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung, im 1. Korinther 1 steht, und alle himmlischen Güter sind in Christus weiterhin unser Teil. Sie sind durch seine tätige Gnade schon hier, wirksam an den Seinen. Deshalb folgert ja der Hebräerbrief, eben weil Gottes Kindern diese Wirkungen sehr wohl bekannt sind, im Kapitel 6, es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt, und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, dass sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Und das sei ferne. Aber ist es nicht schön, wenn es thematisch aufwärts geht in einer Predigt, wenn es in allen Belangen himmelwärts geht? Doch es geht dabei immer nur so, wie Christus zu Nikodemus gesagt hat, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Das heißt, außer Christus geht keiner in den Himmel. Er, der die Himmel durchschritten hat, er allein ist es, der vom Himmel gekommen ist, und er ist es, der aufgefahren ist in den Himmel. In ihm, aber auch nur in ihm, haben wir Anteil daran, und nur in ihm kommen wir auch dorthin, wo er ist, wenn und weil wir ihm angehören, weil wir so Glieder seines Leibes sind. Glasklar bleibt das Wort bestehen, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Es ist ein wunderbar erdachtes und wunderbar gemachtes Evangelium, das Gott uns in Christus anbietet. Denn was hätten wir denn davon, in den Himmel zu kommen, wenn wir dort außerhalb oder ohne Christus wären? Fremde wären wir. Noch mehr fremd, als wir es hier auf der Erde je waren, als Ausheimische und Pilger. Ja, unsere Namen sind im Himmel angeschrieben und wir werden verwandelt werden. Aber was wäre das alles ohne ihn? Es heißt ja in Philipper 3, unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Und deswegen orientiert sich auch unsere heutige Betrachtung in erster Linie nur an ihm, was den Himmel, seine Freude und unsere Freude und unsere ewige Zukunft betrifft. Bedenken wir zuerst, wie unsere jetzige und unsere künftige himmlische Situation überhaupt zustande gekommen ist. Die selige Freude, von der wir ein Gutteil jetzt schon haben und die wir dort vollkommen haben werden, die ist uns geworden durch seinen Schmerz. Unsere Krone, unseren Siegeskranz, den wir niederlegen werden zu seinen Füßen, den hat er uns errungen an seinem Kreuz. Und damit uns unsere Tränen abgewischt werden können, dazu war es nötig, dass er geweint hat. Damit wir jetzt freudig aufsehen können, unser Haupt erheben dürfen, dafür hat er sein Antlitz so entstellen lassen, dass es keinem Menschen mehr ähnlich war. Und damit wir innerlich gesund vor Gott stehen, dafür hat er sein Blut gegeben. Damit wir nicht ins Gericht kommen, hat er unsere Strafe auf sich genommen. Damit wir nicht verlassen werden, ist er von Gott verlassen worden. Und damit wir ewig leben können, ist er für uns gestorben. Diesen Heiland, der für dich geweint hat, den wirst du dann schauen, deinen Versöhner mit Gott, der für dich geblutet hat. Ewig wirst du leben mit ihm, bei ihm, in ihm, der für dich gestorben ist. Bei ihm dort ist es endlich nicht mehr so, wie es auf Erden war. Man hört dort kein Klagen, kein Weinen mehr, kein Seufzen, keinen Spott, keinen Hohn, keine Lästerung, keine dummen Witze, keine Flüche mehr. Vielmehr wird das so erstrebenswerte Wort erfüllt: Ich will dem Herrn singen, mein Leben lang, meinem Gottlob singen, solange ich bin. Aus Psalm 104. Wer einmal oder öfter in wirklich todesnaher Bedrängnis war, wer sein Elend zutiefst gespürt hat, der weiß, was gemeint ist in diesem Wort. Der gehört zu denen, die dem Herrn immerfort danken für seine Gnade und für seine Wunder. So steht es auch im Psalm 107 in 4 Versen. Sind wir erst einmal daheim beim Heiland, als Glieder seines Leibes, dann ist aller Zustand ganz anders als hier auf Erden. Der Ort, die Wohnung, die Gedanken, die Blicke, die Sprache, alles ist anders. Auch jene von ihm Geliebten, mit denen wir zusammen waren hier, sind dort anders. Auf Erden waren sie schwach und verachtet, oft verzagt und kleingläubig. In vielen von uns hätte man ja gar kein zuversichtliches Christentum erkennen können. Aber so wie auf Erden angesichts des Herrn kein Toter tot bleiben konnte in seiner Nähe, weil er das Leben selber ist und Leben gibt, und wie auch kein Kranker krank geblieben ist angesichts seiner Heilkraft, so werden wir dort alle verändert sein, in jeder Hinsicht. Ich möchte hier aber nicht von Herrlichkeit sprechen und vom ihm gleich sein, was zwar so im Wort Gottes steht, aber ich mag noch nichts davon verstehen. Es ist zu groß, es ist zu schön, zu geheimnisvoll, um es mit meinen Reden zu beschmutzen. Ich für meinen Teil bin der Meinung, das steht unseinem hier nicht zu, zumal wir von gehörten Worten im Paradies lesen, die ein Mensch nicht aussprechen darf. Richard Baxter, dessen letzte Worte waren: Der Herr lehre euch sterben, hat im Jahr 1644 sein bekanntes Buch Die ewige Ruhe der Heiligen geschrieben. Und darin führt er aus: Wo ist denn unser sündiger Leib dann? So viel Leid hat er uns bereitet und auch denen, die mit uns leben mussten. Ja, wo sind sie denn dann, unsere Meinungsverschiedenheiten, die gehässigen Worte und Bezeichnungen, die wir einander gegeben haben? Wo sind sie, unsere zerteilten Gemüter, unsere finsteren Gesichter und unsere lieblosen Urteile? Daheim beim Herrn werden wir auch nicht mehr klagen über die Zustände und den Niedergang in den Ortsgemeinden ringsum und in den christlichen Werken. Wir werden sie nicht mehr sehen, all die Lauheit und Seichtheit der Leute in Laodicea. Wir werden auch nicht mehr weinen am Sterbebett unserer Freunde oder an ihrem Grab. Versucht werden vom Satan, von der Welt, von deinem eigenen Fleisch. Du, das ist vorbei. Unser Leib wird uns nicht mehr eine Bürde sein, voller Übel und Krankheiten, gerade im fortschreitenden Alter. Aber wie gut erinnere ich mich, als eine liebe alte Glaubensschwester die Worte von Paul Gerhard im Lied gehört hat und nachgesprochen: Mach End, Herr, mach End. Und 3 Arten von Krebs hat sie gehabt. Jahrelang war sie krank gewesen. Und wie habe ich ein paar Tage später geweint angesichts ihres Sarges? Und wie gut erinnere ich mich an das Begräbnis einer anderen Glaubensschwester, auch sie hatte Krebs. Ihre gestorbene Hülle war neben mir aufgebahrt und ich hatte auf ihren Wunsch hin, die Worte aus Psalm 23 zu sprechen. Ja, ich durfte sie laut ausrufen und ich weiß noch gut, wie sie so komplett konträr zu dem Sarg in den Raum hinausklangen, so verloren und doch so wahr, so realistisch, so zukunftssicher in Christus. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Das ist es ja, mein Leben lang, dein ewiges Leben lang, Du wirst nicht mehr schwach und müde werden. Hunger, Durst, Kälte und Hitze, alle vergebliche Mühe, alles ist vergangen. Welch selige Veränderung, schreibt Baxter dazu, von dem Staub hin auf den Thron. Aus der Mitte verfolgungswütiger Feinde, mitten hinein in den Lobgesang der Heiligen. Aber wie ist dann das Wort aus Jesu Leidenspsalm an uns wahr geworden? So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Aus diesem siechen und verweslichen Leib in einen unverweslichen. Ach, wir wollen nicht zu viel davon sagen. Aber das eine noch. Aus dem göttlichen Missfallen geht es dank Christus hin zur innigsten Liebesgemeinschaft mit ihm. Als Mensch hier auf Erden in meiner Zeit kann ich das alles ja schier gar nicht denken, kann nicht tief begreifen, dass es im Himmel ohne Ellenbogen abgeht, ohne Missgunst. Denn dort beim Herrn, da herrscht eine für Menschen unbegreifliche himmlische Harmonie, wie wir sie aus Gottes Wort erahnen. Wir lesen vom dem Sohn liebenden Vater und dem Vater liebenden Sohn und dem Heiligen Geist, der nicht von sich selber spricht und der sich dienstwillig dem Sohn, so wie auch der Sohn sich dem Vater unterordnet. Und auch wir sind dann dort. Heutzutage, wo die Liebe erkaltet, ist sie schier unvorstellbar, diese Einheit und Liebe und Demut untereinander. Aber eine herrliche Zukunft, nicht wahr? Und die Sorgen? Herausgerissen sind wir dann aus ihnen, auch aus allen Zweifeln. Wir sind ja vom Glauben ins Schauen gekommen, vom Hoffen in die Erfüllung. Wir sind gekommen zu dem, was Gott uns versprochen hat und wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Aus der Angst vor dem irdischen Tod kommen wir in dieses überschwängliche Leben, das Christus gibt. Was für ein Wechsel! Baxter schreibt weiter, und wessen Herz möchte dann nicht laut mit einstimmen, so fahrt denn hin für immer, Sünde und Leiden. Fahr hin, du mein hartes, mein steinernes Herz. Fahr hin, du stolzes, ungläubiges, sinnliches, fleischliches, weltliches Herz. Aber sei du willkommen, du neue, heilige, himmlische Natur. Und fahrt auch hin, Buße, Glaube und Hoffnung. Ihr wart ja für die Zeit auf Erden, nicht mehr, aber für den Himmel. Und dagegen seid mir willkommen, Liebe, Freude und Lobgesang in meinem Herrn. O selige Ewigkeit! Treten wir noch etwas näher mit diesem schönen Gedanken, ohne dem Schwarmgeist Raum zu geben. Versuchen wir, den auszumachen, den unsere Seele liebt. Wie über ihn im Hohelied steht, siehe, du bist schön, mein Geliebter, und so lieblich, steht im ersten Kapitel. Und dreimal steht im dritten Kapitel, ich suchte ihn. Wir, die wir auf Erden Gottes Wort so fest ans ängstliche Herz geklammert haben, womit wir sehnsüchtig und zitternd alles irdische Leben und Erleben im Reich Gottes überschrieben haben, schau doch, dort findet ein Wort nach dem anderen seine herrliche Erfüllung, ohne den geringsten Schatten, ohne den leisesten Misston. Vor allem das eine, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Mit Zittern haben wir gehofft, dass sich Worte wie diese erfüllen werden eines Tages, als da steht im Psalm 45, und wird der König deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so huldige ihm. O, wird er nicht ein Festmahl sein für unsere Augen und für unsere Seelen? Wäre denn irgendeine Menschenliebe vergleichbar mit seiner unbegreiflichen Liebe? Wenn Menschen unseretwegen weinen würden, wenn sie sich opfern könnten für uns, wenn sie ihr Blut geben, am Ende würde es uns doch nicht helfen, nicht unsere Schmerzen stillen, nicht unsere Seelen retten. Viele Christen, die ich kennengelernt habe, versuchen in ihrem Leben und Dienst Perfektionisten zu sein, wie wir uns halt das Perfektsein ebenso vorstellen. Und es muss ja auch wohl so sein, denn das uns innewohnende Wort Gottes sorgt ja wohl für einen guten Teil davon. Aber schon das Wort über den Herrn aus Psalm 13, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst, das lässt ja wahre Kinder Gottes nicht faul, nicht schlampig und unfruchtbar sein auf Erden. Seine Innenwohnung macht's. Ja, wer kennt das nicht? Soweit die irdische Seite davon. Aber dort stehst du dann dem Herrn in seiner Vollkommenheit gegenüber, dem Herrn, der niemals auch nur das Geringste übersieht und vernachlässigt, der alles wohlgemacht hat, an dem kein Fünklein Unvollkommenheit ist. Und wie befriedigend ist doch in allen Belangen seine Gottheit und seine Menschheit, seine Gnadenfülle, seine Freigebigkeit, dazu seine Bereitwilligkeit und seine Beständigkeit, die von jeher gewesen sind. Und wie sicher können wir doch in ihm sein, wie absolut sicher in jeder Hinsicht. Ja, wie ist es denn heute? Was ist denn jetzt schon besser für dein ganzes Elend als seine Barmherzigkeit? Hand aufs Herz, wie ist denn heute dein Umgang mit deinem Herrn? Schüttest du immer dein ganzes Herz aus, wie geschrieben steht im Psalm 62? Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Nie ist er heute schon fern von uns, auch wenn wir ihn jetzt nicht sehen. Umso größer aber wird unsere Freude sein, wenn wir vor ihm stehen. Wir alle kennen den Text dazu aus dem 1. Petrusbrief. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Ja, über ihn werden wir uns jubelnd freuen. Aber ach, beides streitet ja jetzt oft noch in uns. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach und ungläubig. Der Geist möchte wohl, aber das Fleisch möchte nicht. Das Fleisch fürchtet sich vor dem letzten Tage, sträubt sich in der Erde zu verwesen, während die Seele sich so sehr sehnt, bei Christus zu sein. Mein Geist ruft, dein Reich komme und lass mich in dein Reich kommen. Aber wie ist dem Fleisch da bange, dass du das Gebet jetzt gleich erhörst und mich beim Wort nimmst? Was für ein dummer Widerstreit in meinem Inneren, so viele Jahre über. Wie gut, dass der Herr das alles weiß und kennt. Deshalb sei uns der Mut und die Bitte gestattet, lass dieses Fleisch nicht die Seele so verführen, dass sie dieses mühselige Leben hier den Freuden vorziehen will, die sie bei dir vor deinem Thron finden wird. Und wird der Tod meiner Natur auch unangenehm sein, so lass mich doch immer deiner Herrlichkeit gedenken, dass ich mich alle Zeit mit ganzer Seele nach dir sehne, und dass der Tod mir zum Freudenboten wird, wie es ja deine Zusage ist, der Tag des Todes, der ist besser als der Tag der Geburt. Und lass mich dann wie Simeon sagen, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren. Und Herr, wenn du siehst, dass ich dich einmal nicht mehr so vermisse, wenn es mir hier wieder recht behaglich scheint in diesem Jammertal, wenn es mir hier wieder wohl werden will, dann belebe doch meine ersterbende Sehnsucht nach dir. Und fache die erlöschende Liebe zu dir neu an, du, von dem alles Gute kommt. Und lass mich mit David sprechen, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen. So lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Ja, was könnte schöner, angenehmer, lieblicher sein, als dein Angesicht zu schauen an jenem unseren so viel besseren Tag. Amen.
Amen. Amen.